Wir sind an der Apostelgeschichte. Heute kommen wir zu Kapitel 5, ab Vers 12. Wir haben letztes Mal noch die Geschichte von Ananias und Sapphira behandelt, wo wir gesehen haben, wie da zum ersten Mal offensichtliche Sünde in der Versammlung Gottes geschehen ist und wie Gott durch ein hartes Gericht eingegriffen hat. Vielleicht können wir noch die Reaktion in Vers 11 lesen und dann bis zum Ende des Kapitels. Roland, darf ich dich bitten? Also wir haben letztes Mal in den Versen 1 bis 11 diese übernatürlichen Todesfälle gefunden von Ananias und Sapphira. Und was war das Fazit oder die Konsequenz aus diesem Gericht Gottes? Welche Ergebnisse kamen daraus hervor?
Dass große Furcht über alle kam.
Jawohl, also über alle, überhaupt die das hörten in Jerusalem, und aber auch über die ganze Versammlung. Also, warum wohl?
Ja, weil die Folge der Tod war.
Also Furcht vor
Gericht.
Oder Furcht vor der Heiligkeit Gottes. Also Ehrfurcht, dass wir es zu tun haben mit einem Gott, der Sünde nicht tolerieren kann. Und dann hatte das aber noch weitere Konsequenzen, davon haben wir auch gelesen.
Wir sehen im 12. Vers eigentlich eine große Einmütigkeit. Weiter, dass sich niemand wagte, sich ihnen anzuschließen.
Aber im Vers 14 heißt es doch, dass sich ganz viele anschlossen.
Ja, umso mehr Gläubige.
Jawohl, das ist der Punkt. Also, das war gewissermaßen eine Barriere, dass sich nicht Ungläubige den Christen anschlossen, aber umso mehr eben wurden Menschen, die sich bekehrt haben, der Versammlung Gottes hinzugefügt, genau. Also, es hat eine sehr heilsame Wirkung auf alle damals, und diese Geschichte sollte noch heute auf uns eine heilsame Wirkung haben. Denn wir haben das letztes Mal, glaube ich, noch gesehen, dass es nicht so ist, dass Gott jetzt jedes Mal so eingreift wie da. Wir haben zwar die Möglichkeit gesehen, 1. Korinther 11, wie Gott bei den Korinthern eingegriffen hat, weil sie dort auf eine entwürdigende Art das Abendmahl genommen haben. Viele sind deswegen schwach und krank geworden. Ein gutes Teil sogar, starb, entschlief. Gott kann so eingreifen, aber es ist sicher nicht der Normalfall. Und so sollte diese Geschichte eben uns zeigen, wie Gott eigentlich über Sünde denkt.
Ja.
Verzeihung.
Ich habe da noch die Frage aus dem Johannesbrief, wenn einer zum Beispiel sündigt, nicht zum Tode, oder wenn einer sündigt zum Tode, dass man nicht mehr beten soll. Ist das heute noch so, dass jemand zum Tode sündigen kann?
Ja, wir können die Stelle aufschlagen. 1. Johannes 5. Ich weiß nicht, haben es alle dort hinten verstanden, die Frage? Ja. Also gibt es Sünde zum Tode noch heute? 1. Johannes 5, Vers 16 bis 17. Lies mal, Reinhold.
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit, ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist.
Jawohl. Also was an dieser Stelle auffällt, ist, dass uns hier nicht gesagt wird, was denn eine Sünde zum Tode ist. Wie einfach prinzipiell gesagt, es gibt Sünde zum Tode, es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Und dann haben wir eben konkrete Beispiele in der Bibel, wie Apostelgeschichte 5, wo es darum ging, dass sie so vorgegeben haben, als hätten sie den ganzen Betrag gegeben, obwohl es nur ein Teil des Betrages wäre. Also
Heuchelei.
Also Heuchelei, Vortäuschung, ohne dass Ananias das sogar ausdrücklich gesagt hätte. Einfach so den Anschein gegeben. Also, ich glaube, wenn Gott jedes Mal das als Sünde zum Tode werten würde, dann gäbe es vielleicht gar nicht mehr so viele Christen. Also das zeigt, dass es nicht wesentlich auf die Art der Sünde ankommt, sondern auch die Umstände. Die Situation hat viel zu sagen. Das war ganz der Anfang und das Zeugnis Gottes war so leuchtend und klar leuchtend damals, nicht irgendwie so verdunkelt, wie das heute ist. Und das war der erste Fall so und Gott hat dort so massiv eingegriffen. Aber prinzipiell können wir sagen, besteht die Möglichkeit nach wie vor. Und das Problem ist natürlich, wie soll man wissen, wann das so ist und wann nicht. Aber ich weiß zum Beispiel von einem Fall, wo jemand da todkrank geworden war und er selber hatte die Überzeugung, das war Gottes Eingreifen. Er selber war also der Überzeugung. Nicht andere haben das ihm gesagt, sondern er selber war der Überzeugung, ich muss das jetzt so aus Gottes Hand nehmen, wegen dem, was ich getan habe, an Schwerwiegendem. Also die Möglichkeit besteht, und aber sicher ist es so, dass Gott heute nicht mehr in der gleichen Art, in der gleichen Schärfe eingreift, weil heute auch das Zeugnis viel verdunkelter ist, im Gegensatz da zum Anfang. Aber wenn wir solche Geschichten lesen aus der Bibel, dann sollte uns das doch dazu führen, eben, dass unsere Gottesfurcht vergrößert wird. Reicht das so, Reinhold?
Ja, und wie steht es in Verbindung noch mit dem Jakobusbrief, Kapitel 5?
Jawohl, mit den Ältesten.
Ich dachte an den 19.
Jawohl, genau. Die zwei letzten Verse, ja. Jakobus 5, Vers 19 und 20.
Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird.
Jawohl, also im Jakobusbrief muss man davon ausgehen, er ist ja geschrieben an die 12 Stämme Israels. Es ist ähnlich wie beim Hebräerbrief, dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass alle Angesprochenen auch wiedergeboren sind. Aber sie bekennen sich zum Glauben an den Messias. Und in diesem Sinn kann das natürlich bedeuten, dass jemand, der sich als Jude den Christen angeschlossen hat und dann abkommt, und wenn ein solcher zurückgeführt wird, dann ist das ein Retten vom Tode, sogar eben vom ewigen Tod. Aber je nachdem kann das natürlich auch seine Anwendung finden, dieser Vers, auf die Situation, wo es um Sünde zum Tode gehen würde. Jawohl.
Aber hier ist doch mehr die Rede vom Abirren der Wahrheit.
Ja.
Und hier in der Apostelgeschichte ist da nicht mehr bei Sapphira und Ananias, das ist eigentlich vorsätzliche Lüge. Kann man das so sehen?
Ja, das war ganz, ganz bewusst. Mhm. Jawohl, also das ist sicher, sicher ein Unterschied, dieses Abirren, mhm, als da dieses Vorsätzliche, den Heiligen Geist, mhm, belügen.
Wenn ein Gläubiger dann sowas vorsätzlich macht, dann lässt er sich sehr bewusst vom Teufel leiten, weil der Teufel der Vater der Lüge ist.
Jawohl.
Das ist ja schon gefährlich dann. Genau.
Ja, aber auch dann gibt es Vergebung.
Ja,
aber es ist gut, wenn man mal erschrickt in einer solchen Situation.
Ja, es gibt Vergebung.
Das ist teilsam. Wie?
Es gibt immer Vergebung.
Natürlich.
Auch wenn
es natürlich.
Gläubige Christen sind.
Jedenfalls. Das ist nicht die Frage. Aber ich meine, es ist doch heilsam, wenn man eben erschrickt, wie Gott das doch schwerwiegend betrachtet, das bewusste Sündigen. Das darf eben nicht verwechselt werden mit Hebräer 10, wo es heißt, wenn wir mit Willen sündigen. Dort geht es nämlich um den Abfall, den bewussten Abfall vom Christentum. Hebräer 10. Das ist nicht einfach irgendeine Sünde bewusst tun. Das ist wichtig, dass man da nicht verwirrt wird dadurch. Hebräer 10, Vers 26. Wer liest?
Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird.
Jawohl, und dann noch vielleicht Vers 28 bis 31.
Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe, meinet ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Also, hier steht der eigentümliche Ausdruck, denn wenn wir mit Willen sündigen. Und dann könnte man denken, ja, warum habe ich das nicht mal getan? Und wer hat das nicht schon getan? Eben bewusst gesündigt. Aber hier geht es effektiv um Hebräer, also um Juden, die sich dem Christentum angeschlossen haben. Es heißt, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Es ist nicht, dass sie wiedergeboren sind, sondern sie haben die Wahrheit erkannt. Und dann heißt es gibt für sie kein weiteres Opfer. Und in Vers 29 wird gezeigt, was sie getan haben. Den Sohn Gottes mit Füßen treten. Das Blut, das geflossen ist am Kreuz, das Blut des neuen Bundes, haben sie für unrein geachtet, obwohl sie dadurch geheiligt worden waren. Denn geheiligt heißt ja abgesondert. Dadurch, dass sie sich als Juden zu dem Blut des Messias bekannt haben, dass dieser Gekreuzigte der Messias ist, das hat sie sofort von den anderen Juden getrennt.
Sind Christen geworden.
Sind Christen, Juden Christen geworden, aber das Bekenntnis zu dem Blut des Nazaräers, das hat sie sofort getrennt vom Volk. Darum waren sie dadurch äußerlich eben geheiligt. Oder? Das konnte nicht akzeptiert werden. Das haben wir ja gesehen, wie das Synedrium reagiert hat auf die Predigt von Petrus. Ihr bringt dieses Blut über uns, wenn ihr sagt, das sei gerechtes Blut gewesen. Und dadurch wurden sie sofort im Volk gewissermaßen ausgestoßen. Ja?
Das heißt, dass auch jedes Kind geheiligt ist durch den Glauben von Vater oder Mutter oder der Eltern.
Ja, geheiligt werden heißt nicht...
Also abgesondert.
Richtig, heißt also nicht einfach errettet. Und den Geist der Gnade schmähen. Also, das geht hier um Abfall, bewussten Abfall vom Christentum, indem man sogar den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Ich möchte nichts mehr zu tun haben mit ihm. Und das darf man natürlich nicht anwenden auf die Situation, wenn ein wiedergeborener Christ willentlich oder bewusst eine Sünde begangen hat. Dann gibt es Vergebung, weil in Hebräer 6 wird gesagt, die können auch gar nicht mehr zur Buße kommen. Nun, komme ich ein Telefon von einer Christin. Sie glaubt, dass sie nicht mehr Vergebung haben kann. Eine Sünde getan hat, die zu schwer ist. Sie meint, sie hätte den Heiligen Geist gelästert. Ja, und dann frage ich, ja, und hast du die Gedankensünden, hast du die bekannt, um die es ging? Ja, das tut mir leid alles. Ja, dann könnte sie ja nicht mehr Buße tun, wenn sie zu dieser Klasse gehören würde. Denn die können ja gar nicht mehr Reue haben. Und darum ist der Beweis, umkehren kann nur jemand, der gezogen wird vom Sohn Gottes, der getrieben wird vom Heiligen Geist. Nur der kann überhaupt Sünde bekennen und zur Buße erneuern. 1. Johannes 1, Vers 9 ist darum klar, über allen Zweifel erhaben. Wer liest? Vers 9.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Jawohl. Also auf Sündenbekenntnis gibt es garantierte, vollständige Vergebung, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da schließt wirklich jedes Ding ein und kein Ding aus. Das ist die ganz klare Stelle, auf die wir uns abstützen. Hebräer 10, das ist das ganz spezielle, bewusster Abfall vom Christentum, von solchen, die gar nie wiedergeboren waren, sondern nur die Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben.
Jetzt habe ich ein Problem noch mit Esau.
Ja?
Er hat ja unter Tränen gesucht.
Was hat er gesucht?
Den Segen.
Ja, eben.
Und es war nicht mehr möglich, weil er das Erstgeburtsrecht eigentlich verschleudert hat für Linsegericht.
Schlag mir doch gerade die Stelle auf, Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 16 und 17. Warte noch, bis alle haben. Jawohl.
Ja, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte.
Jawohl. Und das bezieht sich aber dieses, was suchte er eifrig mit Tränen?
Den Segen.
Jawohl, und nicht den Raum für die Buße.
Bitte, woher weiß man das? Aus dem Text hier geht es ja nicht hervor.
Im Deutschen nicht, im Griechischen ist es eindeutig.
Aha. Danke.
Das ist ganz eindeutig. Dass also dieses ihn sich auf Segen bezieht, das eben im Griechischen weiblich ist.
Aha.
Und eben nicht auf Raum. Also das ist wichtig. Er hat keinen Raum für die Buße gefunden. Natürlich, den Vorteil hätte er gerne gehabt. Den Segen. Jawohl. Und seine Nachkommen, die wollen den Segen immer noch heute. Den Segen Jakobs, das verheißene Land. Das ist das große Nahostproblem. Den Segen wollen sie nach wie vor. Und den mögen sie Jakob nicht gönnen. Also, gehen wir zurück zu Apostelgeschichte 5. Also, die Versammlung Gottes wuchs, scharenweise wurden Menschen hinzugefügt, aber es gab da am Anfang noch keine Vermischung. Das kam dann eben erst später auf. Wir können mal aufschlagen im Judasbrief, wo wir etwas davon finden. Judasbrief, gerade vor der Offenbarung. Vers 4. Ja, gern.
Denn gewisse Menschen haben sich nebenein geschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.
Jawohl. Der Judasbrief ist wahrscheinlich einige Jahrzehnte später geschrieben worden, nach Apostelgeschichte 5. Und da berichtet er schon, denn gewisse Menschen haben sich nebenein geschlichen. Oder auch Paulus erwähnt sogar schon im Galaterbrief, Galater 2, von falschen Brüdern, die sich eingeschlichen haben. Wir können das aufschlagen, Galater 2.
Vers 4.
Jawohl. Lies gerade, Reinhold.
Ja, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christo Jesu haben, auf dass sie in Knechtschaft brächten,
uns in Knechtschaft brächten,
denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe.
Jawohl, also das war keine kleine Sache. Diese falschen Brüder, also wie es im Griechischen heißt, diese Pseudo-Brüder, so steht es nämlich, diese falschen Brüder, die haben versucht, die Gläubigen in die Knechtschaft des Gesetzes hineinzubringen. Und Paulus sagt also, wir haben den Widerstand geleistet, keinen Moment nachgegeben.
Ah, die sind jetzt von außen gekommen. Ja. Und dann gibt es ja selbst aus eurer Mitte.
Jawohl, Apostelgeschichte 20.
Vers 29.
Jawohl. Lesen Sie bitte den Vers. Paulus spricht da zu den Ältesten von Ephesus.
Ich weiß aber dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wachet und gedenke, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen.
Jawohl. Da haben wir jetzt beides. Verderbliche Wölfe, die hereinkommen, und dann Männer, die von innen her aufstehen plötzlich und beginnen, falsche Dinge zu erzählen. Aber da am Anfang haben wir also eine ganz klare Trennung zwischen wahren Gläubigen und solchen, die es nicht sind. Und das war also nie im Plan Gottes, dass es da zu einer Vermischung kommen dürfte. Und wenn wir denken, das Denken der Staatskirche, der Volkskirche, ist ja gewissermaßen, hier ist Platz für alle, ob gläubig oder ungläubig. Und 2. Korinther 6 sagt doch ganz deutlich, das können wir auch noch aufschlagen, 2. Korinther 6, Vers 14. Ja, gern.
Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und weiter?
Jawohl.
Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern?
Und dann noch Vers 17.
Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen.
Also, ganz klar, nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Ein Gläubiger hat kein Teil mit einem Ungläubigen, und darum wird gesagt, geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab. Also der Gedanke einer Volkskirche ist absolut diametral dem Wort Gottes entgegengesetzt. Ja, und dann kommen wir in Apostelgeschichte 5 zu einem neuen Abschnitt. Die hohen Priester und die mit ihnen von die Sekte der Sadduzäer sind eifersüchtig auf den Erfolg, den die Christen haben, und sie legen ihre Hände an die Apostel. Wir haben schon in Kapitel 4 gehabt, wie da der Widerstand begonnen hat, ab Kapitel 4, und dort waren es ja auch die Sadduzäer, die begannen, auf die Christen loszugehen. Wir haben gesagt, ab Kapitel 4, dort beginnt der Widerstand gegen das Evangelium. Kapitel 2 und 3 haben wir irgendwie die Offensive des Evangeliums gefunden, und dann ab Kapitel 4 der Widerstand gegen das Evangelium. Und zwar eben die Sadduzäer, die sich stießen, besonders woran? Kann man sich noch erinnern? Ja, ja?
Auferstehung. Die glaubten nicht an die Auferstehung.
An die Auferstehung. Denn für sie gab es ja nicht mal theoretisch die Möglichkeit einer Auferstehung. Die Sadduzäer haben ja gelehrt, es gibt keine Auferstehung. Und jetzt verkündigen da diese Christen, Jesus sei auferstanden. Das ist also doppelt schlimm für sie, denn einerseits geht es gegen ihre Theologie, es gibt keine Auferstehung, und zweitens würde das bedeuten, dass also dieser gekreuzigte Jesus doch der Messias war. Und darum dieser Widerstand. Jetzt fahren sie da wieder weiter. Und also die Apostel kommen ins Gefängnis. Und wie werden sie befreit?
Einen Engel.
Erstaunt dich das nicht? Diese Art der Befreiung.
Ja, sie sind dienstbare Geister ausgesandt zum Dienste derer willen, die die Seligkeit erben.
Ja.
Ich denke sicher, dass...
Aber das Gott hätte doch das auch tun können, sagen wir, durch ein Erdbeben. So wie in Philippi. Da gehen auch die Gefängnistüren auf. Er braucht einen Engel. Warum wohl? Welche Bedeutung hat ein Engel in der Theologie der Sadduzäer?
Ich wollte gerade sagen, daran glauben sie auch nicht.
Ja. Die Sadduzäer lehnen ja ab, es gibt keine Engel. Es gibt keine Geister. Und jetzt benutzt Gott einen Engel, gerade in der Sache mit den Sadduzäern. Ja, das ist wirklich die Ironie Gottes. Wir lesen das übrigens wegen den Sadduzäern. Wir können das aufschlagen in Apostelgeschichte 23. Vers 8. Gehst du?
Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides.
Jawohl. Also bei den Pharisäern hat beides einen Platz in ihrem Denken, weil sie ja das ganze Alte Testament anerkannten, während die Sadduzäer nur die 5 Bücher Mose. Gut, und so benutzt also Gott einen Engel, um diese Sadduzäer zu verblüffen. Obwohl das alles mit gesichert war, die Wache, und da kommen sie frei und stehen wieder im Tempel und verkündigen das Evangelium. Woran kann uns das auch erinnern, diese Begebenheit? an eine noch viel größere Begebenheit, nur wenig Zeit davor. Es heißt dann, Vers 23, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemanden darin. Sorgfältig verschlossen, Wachen davor und es ging schief. Ja. Das große Problem für die Sadduzäer, wer rollte den Stein? Eine Wache, die man von Pilatus bekommen hatte, das umfasste damals 16 Soldaten, römische Legionäre. Und die waren motiviert, weil sie damit rechnen mussten, wenn wir versagen, dann verlieren wir den Kopf. Und dann ein Stein, sagen wir eineinhalb Tonnen schwer vielleicht, eine Wache davor, vor diesem Grab, und am Ostermorgen war das Grab leer. Große Problem für die Sadduzäer, die ja nicht an Auferstehung glaubten. Alles sorgfältig gemacht und der Herr ist auferstanden. Und auch hier wieder für die Sadduzäer sorgfältig verschlossen, Wache davor und ein Engel hat die 12 Apostel befreit. Ja, das ist Gottes Wirken. Und jetzt verkündigen sie also weiter. Sie werden wieder vor das Synedrium, also vor den obersten Gerichtshof in Israel, gestellt. Und Vers 28, was finden wir da für eine erstaunliche Anklage?
Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen.
Jawohl.
Das ist die Anklage.
Und wir haben euch strenge geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Also Verstoß gegen die oberste Autorität im Volk Gottes.
Wie sollte in dem Evangelium eine Stelle, dass sein Blut über uns kommen muss?
Ja, das ist doch interessant. Matthäus 27, Vers 25. Lies mal, Vers 25, vor Pilatus.
Und das ganze Blut,
das ganze Volk,
und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.
Ja, vielleicht noch Vers 24 dazu.
Ja. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blute dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Und das Volk und
daneben
antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.
Und jetzt machen sie ihnen den Vorwurf, ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Ja, natürlich. Sie dachten, wir haben ihn getötet. Das war die Pflicht der Justiz. Und jetzt sagen die, er ist auferstanden, dann heißt es war ein Justizmord. Denn dann war er also doch der Messias. Und darum sind sie natürlich entsetzt. Ihr verkündigt dem ganzen Volk, er sei auferstanden und damit macht ihr quasi uns schuldig, die wir doch eigentlich rechtmäßig im Gericht hier gehandelt haben. Aber eben dieses Blut haben sie gewissermaßen auf sich genommen. Natürlich, Pilatus, das war natürlich eine zu einfache Geste. Ich wasche die Hände in Unschuld und es ist jetzt eure Verantwortung. Denn er allein trug den Dolch, den römischen Dolch, hatte er bekommen vom Kaiser, das heißt das Recht für die Todesstrafe. Er war also der Einzige in der Provinz Judäa, der über Leben und Tod entscheiden konnte. Das hat man ja dem Sanhedrin, dem Synedrium, dem obersten Gerichtshof in Israel, hat man das weggenommen. Etwa ab dem Jahr 6 nach Christus. Da wurde das Recht der Todesstrafe von Israel weggenommen. Und jetzt hatte das in diesem Zeitpunkt nur Pilatus. Und er sagt so einfach, ja gut, dann ich bin unschuldig, ich überlasse es euch. Dabei war es ganz seine Verantwortung.
Das ist doch ein allzu tiefer menschlicher Zug, dass man einfach Verantwortung ablehnt, die anderen sind schuldig, ich bin unschuldig. Das finden wir ja eigentlich schon bei Adam und Eva.
Ja klar.
Das Weib, das du mir gegeben hast, am Ende noch Gott schuld.
Und Pilatus, was war er? Ein Realpolitiker. Der war aber kein Philosoph, wie viele denken. Als er dem Herrn Jesus sagte, was ist Wahrheit? Da wollte er nicht philosophieren über Wahrheit, sondern wollte er sagen, was hat das mit Politik zu tun, Wahrheit? Realpolitik hat nichts zu tun mit Wahrheit, was ist das schon? Es muss funktionieren. Das ist Politik, es muss funktionieren. Es geht nicht um die Frage, ist es Wahrheit oder nicht Wahrheit. Aber damit hat eben auch das römische Volk das Blut dieses Gerechten auf sich geladen. Aber sie waren natürlich weniger verantwortlich, weil sie das Alte Testament nicht kannten. Und die Verheißung des Erlösers nicht so kannten wie das jüdische Volk. Darum kam eben das Gericht auch viel früher über das jüdische Volk. Im Jahr 70 wurde der Staat zerstört und dann wurden die Juden zerstreut über die ganze Welt. Beim Römischen Reich hat Gott noch gewartet, bis der Zusammenbruch kam. Und was eigentlich überhaupt den Untergang des Römischen Reiches so stark herausgeschoben hat, das war, dass plötzlich das Christentum gewissermaßen das ganze Römische Reich erobert hatte. Und dass viele, viele im Römischen Reich zum Glauben gekommen sind. Das hat dazu geführt, dass es nicht zu einem plötzlichen Zusammenbruch kam beim Römischen Reich, was ja eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Aber das jüdische Volk hat also dieses Blut besonders auf sich genommen. Und wie lange wird das Blut bleiben? Es gibt eine Stelle, die das ganz ausdrücklich sagt. Nein, der letzte Vers von Joel. So kann man sich's gut merken. Der letzte Vers im Prophet Joel. Also, es geht in Kapitel 3 um die Wiederkunft des Messias zum Gericht. Tal Josaphat, das ist das Kidron-Tal bei Jerusalem. Lies mal Vers 16, Reinhold.
Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen, und Himmel und Erde erbeben.
Da haben wir die Wiederkunft Christi, wenn er kommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und dann, Vers 21.
Der Herr ist eine. Ja. Und ich werde sie von ihrem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen.
Jawohl. Wunderbarer Vers. Die Reinigung kommt. Aber es ist doch ganz eindrücklich, ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte.
Ist das auch der Gedanke bis zur Wiederherstellung aller Dinge?
Ja, ja, ja. Also mit dem Kommen des Herrn Jesus, der Überrest aus Israel wird umkehren und er wird von diesem Blut gereinigt werden, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Petrus erklärt, macht dem Sanhedrin selber auch Vorwürfe. Er erklärt zunächst in Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Damit erklärt er den ersten Angriff. Wir haben euch streng verboten zu reden. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist ein Prinzip, das bleibt. Und dann macht er selber Vorwürfe. Er sagt, ihr habt ihn an ein Holz aufgehängt. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Unterton. Es gab ja verschiedene Arten der Todesstrafe. Zum Beispiel nach dem Gesetz.
Steinigung.
Und Verbrennung.
Lebendig.
Ja. Ja, wenn ihr denkt an Achan, die wurden verbrannt.
Gesteinigt
und dann verbrannt, jawohl. Aber bei Zauberei wird zum Beispiel die Verbrennung auch angeordnet. Und da haben wir aber das Aufhängen an ein Holz. Und das Gesetz sagt,
ist
ein Fluch Gottes, der Gehängte, nach 5. Mose 26. Ein Fluch Gottes, also nicht nur irgendwie hingerichtet, sondern ihn so hingerichtet, dass er nach dem Gesetz ein Fluch wäre. Und da der Gegensatz ist, aber diesen hat nun Gott zum Führer und Heiland erhöht. Also genau das Gegenteil. Ihr habt ihn zu einem Fluch erklären wollen, aber Gott hat ihn erhöht zum Führer und Heiland. Aber jetzt ist immer noch Möglichkeit, Buße und Vergebung zu bekommen. Also diese Reinigung von diesem Blut war zu allen Zeiten möglich und alle aus dem Volk, die Buße getan haben, umgekehrt sind, die haben diese Reinigung von Joel 3 sofort erlebt. Aber als Nation wird der Überrest, das ist in der Zukunft, bekommen, diese Reinigung von diesem Blut.
Konnte Achan errettet werden aufgrund seines Bekenntnisses, wie er letztendlich überführt ward, dass er durch seine Schuld eingesehen hat, er hat sie bekannt.
Wie
also ein Bekenntnis aus zur Errettung?
Wie sein Herz war, das wird er nicht gesagt. Es war ein Bekenntnis und er hat ja eigentlich auch erst bekannt, nachdem er überführt worden war. Wenn jemand Sünden bekennt, erst nachdem er überführt ist, dann ist er natürlich immer zweifelhaft. Dann kann man ja nicht wissen, ob es echt ist. Sagen wir das Gleiche, begeht jemand Ehebruch. Und da er bekennt und bereut das erst dann, wenn die Sache ans Licht kommt. Also, zweifelhafte Sache. Und bei Achan kann man das auch sagen, aber Gott kennt das Herz. Und man muss unterscheiden, dieses Gericht war ein Gericht über das menschliche Leben hier auf Erden, so wie mit den Korinthern, 1. Korinther 11. Hat ja auch nichts zu tun mit der ewigen Errettung. Und Paulus sagt das sogar ausdrücklich in 1. Korinther 11, damit ihr nicht mit der Welt verurteilt werdet. Es ist eine Zucht von Gott. Und so darf man also diese Fälle im Alten Testament von Hinrichtung nicht einfach gleichsetzen mit ewiger Verlorenheit. Also es ist durchaus möglich, dass solche durch ein Bekenntnis noch errettet werden konnten, aber das Gericht musste ausgeführt werden.
Könnte es sein, dass dort von Vergebung deswegen keine Rede ist, weil Gott genau wie bei Ananias und Sapphira ein abschreckendes Beispiel geben wollte, denn die standen ja am Anfang dieses Feldzuges.
Ja, also die Parallele ist sehr, sehr deutlich, ja.
Jawohl. Ich hätte gern noch gewusst, wenn es nicht zu weit abführt, warum dann im nächsten Vers, nachdem die gesteinigt und verbrannt worden waren, Gott gleich anordnete, jetzt nehmt euch nun von der Beute. Das war ja gerade der Grund, warum der gesteinigt worden war. Das nächste Kapitel, dieses Kapitel schließt mit der Steinigung ab und das
Jawohl.
Nächste fängt damit an.
Josua 7.
Ich weiß nicht, wo es muss es zu. Nicht der nächste, der übernächste.
Kapitel
8, Vers 2.
Ja, Josua 8, Vers 2.
Und du sollst an Ai und seinem König tun, so wie du an Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr für euch plündern.
Jawohl. Aber hier ist es wieder eine neue Situation. Hier geht es nicht um Jericho, sondern um Ai. Und Gott hat einmal so gesagt und einmal so. Und es ging einfach darum, dass man Gott gehorcht in jeder Situation. Es ist nicht jede Situation dasselbe. Und die Sache war, bei Jericho war der Fall klar, Gott hat da ausdrücklich untersagt, etwas zu nehmen. Und Jericho sollte eben die verfluchte Stadt sein, die auch nie mehr aufgebaut werden sollte. Und das war für Ai doch nicht in der Art eben ausgesagt, dass Ai eben so eine verfluchte Stadt sein soll wie Jericho.
Also habe ich es recht verstanden, dass wir daraus lernen sollen, es ist nicht wichtig, ob Plündern gut oder böse ist, sondern wir sollen auf das achten, was Gott sagt.
Ja, also Plündern, ich meine, das war ja nicht Diebstahl, oder? Sondern das war Kriegsbeute. Im Fall von Jericho sollte sie für Gott auf die Seite gestellt werden und im Fall von Ai durfte sie dem Volk gegeben werden. Aber es geht nicht um Diebstahl, sondern es geht um Kriegsbeute, die rechtmäßig war.
Ich wollte noch fragen zu dem mit dem Gehängten, der am Fluch hängt, am Holz hängt.
Ja.
In 5. Mose 21 steht es: Ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Was war das jetzt für eine Art von Hängen? Das war damals wahrscheinlich schon was anderes.
Das war natürlich nicht Kreuzigung, 5. Mose 21, Vers 22, sondern das war ein Aufhängen an einen Baum, zum Beispiel. Die Kreuzigung selbst die stammt ja von den Phöniziern, also von den alten Libanesen. Und die Römer haben das von den Phöniziern übernommen, diese Art der Todesstrafe. Die Juden haben nie gekreuzigt. Und diese Art der Todesstrafe wurde erst eben eingeführt mit der römischen Herrschaft über das Land Israel. Aber es blieb natürlich das gleiche Prinzip, es ging um das Hängen an ein Holz. Ob jetzt das Kreuzigung ist oder Hängen an einem Baum, kommt gar nicht drauf an. Sehr wahrscheinlich übrigens, dass das Aufhängen im Buch Esther an ein Holz ist sehr wahrscheinlich oder sehr gut möglich Kreuzigung. Denn auch die Perser haben die Kreuzigung übernommen und das nannte man eben Hängen an ein Holz. Also Haman könnte durchaus gekreuzigt worden sein und seine Söhne.
Bei dem Wort Kreuzigung, und vielleicht passt das jetzt auch nicht ganz hierher, geht vielleicht nicht zu weit, dass da ein Querbalker war, das ist sicher.
Es gab verschiedene, gute Frage, weil die Zeugen Jehovas dauernd behaupten, es sei kein Kreuz gewesen, sondern ein Pfahl. Es gab verschiedene Arten der Kreuzigung bei den Römern. Es gab solche Kreuzigungen, wo nur ein Pfahl da war. Und dann gab es auch solche, wo ein Querbalken war. Jetzt im Fall der Kreuzigung des Herrn war es mit einem Querbalken. Und es ist nämlich so, wenn es heißt, das Tragen des Kreuzes, der Herr hat jetzt ein Kreuz getragen, dann ist gemeint, dass man jeweils den Querbalken dem Verurteilten zum Tragen gab. Nicht das Hauptstück. Der musste also den Querbalken tragen bis zur Kreuzigungsstätte und dann wurde er montiert und der Verurteilte wurde dann angenagelt. Also das im Fall des Herrn war das eindeutig so. Dann auch sonst im Detail, es gab Kreuzigung durch Annageln, es gab Kreuzigung durch Anbinden, aber im Fall des Herrn war es eindeutig mit Nägeln, denn der Herr zeigte seine Wundmale in den Händen und in den Füßen. Allerdings, im Gegensatz zu den meisten künstlerischen Darstellungen, nicht hier, sondern hier. Also in der Hand, Wurzel, denn hier würde es reißen. Aber das ist ein Detail. Man hat einen Gekreuzigten gefunden, vor ein paar Jahren, in einem Sarkophag in Israel. Und da war noch ein Nagel drin im Skelett, im Fuß. Also das wurde wirklich durch das Fußgelenk hindurch. Das war ein Nagel vielleicht von der Länge. So vielleicht 15 bis 20 Zentimeter. Den konnte man offensichtlich bei diesem Gekreuzigen nicht mehr herausziehen. Der wurde gerade gleich so begraben. Im Sarkophag. Also es ist wirklich etwas unvorstellbar Grausames. Ja?
Ich sehe das, ob das jetzt ein T war oder ein Kreuz, macht überhaupt gar keinen Unterschied in der geistlichen Bedeutung. Wenn jetzt zum Beispiel diese Wachturmleute da verbohrt auf diesen Querbalken bestehen, also nicht oder, oder Pfahl oder was auch immer, macht es ja keinen Unterschied. Ein Schnitt fest, der Querbalken war da, ob da jetzt noch oben dieses Ding war, diese Verlängerung, also was wir jetzt als Kreuz ansehen oder nicht, wer ja eigentlich hat, macht keinen geistlichen Abbruch. Nur denke ich, dass eben trotzdem das oben dran war, weil ja über ihm diese
Überschrift war. Ja, genau.
Die musste man ja auch irgendwo unterbringen.
Richtig. Also das belegt das auch wieder. Aber die geistliche Bedeutung müssen wir ja verstehen. Die vertikale Seite zeigt, dass der Herr Jesus alles gut gemacht hat im Blick auf Gott. Und die horizontale zeigt, dass er ein Heil geschaffen hat am Kreuz im Blick auf die ganze Welt. Im Blick auf die ganze Welt. Das ist der horizontale Aspekt. Und das sind dann wichtige Grundlagen des Glaubens, auch für das königliche und das heilige Priestertum der Gläubigen. 1. Petrus 2, das heilige Priestertum, Anbetung für Gott und das königliche Priestertum verkündigen in der Welt, das Verkündigen der Tugenden Gottes, der uns errettet hat aus der Finsternis und berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das sind wichtige Aspekte des Priestertums.
Das hat das auch eine Bedeutung, wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle zu mir ziehen, das ist mit dem mit der Horizontale, oder ist das jetzt zu, kann man das nicht so sehen?
Ja, doch, das ist eben für Gott war er das vollkommene Opfer, aber auch im Blick auf die Menschen. Alle können kommen. Gut, jetzt machen wir Pause. Eine Viertelstunde. Wir haben also gesehen vor in der letzten Stunde, dass in Apostelgeschichte 5, Vers 31 wird durch den Herrn Jesus. Und das Erstaunliche ist doch, dass es hier besonders um die Sünde geht, dass man das Blut Jesu Christi auf sich geladen hat. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder als Schuld. Aber das gleiche Blut ist es, das auch die Vergebung bringt, dieses Reinigen von dieser Blutschuld. Das ist also das Gewaltige. Dass also Gott mit diesem Blut, an dem sie sich verschuldet hatten, mit diesem Blut Vergebung schenken kann. Dieser Ausspruch, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, findet sich ja nur im Matthäusevangelium. Und dort wird besonders die jüdische Seite gezeigt, die Matthäus. Und gewissermaßen ist dort der Herr Jesus dargestellt als das Schuldopfer aus dem Alten Testament. Es gab ja 4 blutige Opfer. Sie haben sich an ihm verschuldet, aber er hat gleich auch das Opfer damit gegeben, um diese Schuld auszutilgen. Das sage ich nur so der Vollständigkeit halber. In Markus wird dann mehr das Sündopfer gezeigt. Dieser gehorsame Knecht, der nur Gutes getan hatte, wurde brutal ermordet und abgelehnt. Das zeigt die Boshaftigkeit und Sündhaftigkeit des Menschen, seiner Natur. Aber dieses Opfer in Markus ist gerade dafür da, um auch diese Boshaftigkeit der Sünde, der Sünden zu vergeben. Und dann im Lukas-Evangelium wird speziell das Friedensopfer gezeigt. Nur dort finden wir den Verbrecher, der die Verheißung bekommt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Friedensopfer war das Gemeinschaftsopfer, wo man davon essen durfte, miteinander Gemeinschaft hatte und mit Gott, mit mir im Paradies. Und dann Johannes ist ganz speziell das Evangelium, das zeigt der Herr Jesus als das Brandopfer, das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und in diesem Evangelium finden wir nichts von der Finsternis. Wir finden vielmehr die Betonung, dass der Herr Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also das Opfer zur Herrlichkeit Gottes, das Brandopfer im Johannesevangelium.
Bitte, welches war es in Matthäus?
Matthäus Schuldopfer,
danke.
Markus Sündopfer, Lukas Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. So haben wir die vier blutigen Opfer des Judentums. Was war die Reaktion des obersten Gerichtshofes auf diese mutige Entgegnung von Petrus? Ja. Vers 31.
Mordgedanken.
Zuerst noch.
Sie waren betroffen.
Durchbohrt. Betroffen.
Ja. Das haben wir doch schon mal gehabt, dieses Durchbohrt, oder? Wo? Jetzt in der Apostelgeschichte.
Ja.
Ich meine jetzt in der Apostelgeschichte, was wir in den vergangenen Kapiteln. Kapitel 2.
Vers 37.
Nach der Predigt von Petrus am Pfingsttag. Lies mal.
2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder?
Noch der Anfang der Antwort.
Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Und 3000 haben sich bekehrt. Also es drang ihnen auch durchs Herz und es führte zur Buße. Aber es kann einem auch durch die Botschaft des Evangeliums kann einem durchs Herz dringen und gerade die gegenteilige Reaktion auslösen. Das ist gewissermaßen die Scheidung. Das Wort Gottes hat eine durchdringende, durchbohrende Wirkung, aber die Reaktion ist nicht absehbar. Es kann Buße bedeuten oder es kann auch bedeuten, dass jemand wütend wird. Hier sogar bis zum Mordgedanken.
Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 34. Diesen Ausspruch von Simeon, als er die Eltern segnete, sagt hier, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbart werden.
Du führst diese Stelle an, um was
zu sagen? Ich denke, dass einfach die Herzen offenbar werden. Die einen durchdringt es und sie tun Buße. Und die anderen verhärten sich, lehnen es ab und haben dann anschließend Mordgedanken.
Aber alle haben gemerkt, die Kraft des Wortes Gottes. Genau. Dann haben wir aber noch eine ganz andere Reaktion ab Vers 34. Was ist das für ein Mann?
Gamaliel.
Gamaliel.
Gesetzesgelehrter, die höchste Schule damals.
Und es war so ein aus welcher Gruppierung?
Pharisäer,
nicht ein Sadduzäer. Also für ihn war die Frage der Auferstehung theoretisch möglich. Er glaubt natürlich auch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und für ihn war es auch möglich, natürlich, dass ein Engel aus dem Gefängnis befreien kann. Alles theoretisch möglich. Und also er reagiert ganz anders. Und seine Antwort, wie sollen wir die beurteilen?
Ist eigentlich weise.
Ich würde es eher weise, ja.
Genau. Von welchem Standpunkt aus?
Menschlich gesehen, das weise.
Ja, wenn man sich nicht bekehrt, ja. Das ist eine sehr weise. Und für mich repräsentiert Gamaliel so typisch humanistisches Judentum. Da lehnt man allen Extremismus ab alle Verfolgung aus Glaubensgründen lehnt man ab. Und man kann theoretisch etwas anders für möglich halten, wenn nicht von vornherein abgelehnt, aber man nimmt es nicht an, die Botschaft. Und da gibt es viele Juden, auch heute, sind sehr humanistisch eingestellt. Man kann gut mit ihnen diskutieren, aber trotzdem keine Bereitschaft, das Evangelium anzunehmen. Also die sind schon sehr weise, sehr ausgeglichen, kann man sagen, im Urteil, aber es ist die Weisheit, die möglich ist, solange man nicht Buße tut.
Eigentlich müsste Gamaliel ein Christ geworden sein. Und zwar ganz einfach, er sagt ja in Vers 38, und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasset sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Es ging also nicht zugrunde.
Ja,
wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Und das ist so herrlich. Er war gottesfürchtig, auf alle Fälle.
Ja, ja.
Und er sah dieses Werk, er sah dieses Wachstum, er sah diese Zeichnung. Er müsste eigentlich Christ geworden sein, obwohl wir nichts davon lesen.
Und vor allem jetzt nach 2000 Jahren. Aber es ist zu spät. Nicht? Jetzt, nach 2000 Jahren, im Rückblick kann er sagen, das ist, diese ganze Bewegung ist sogar so phänomenal, dass Millionen von Menschen aus allen 5 Kontinenten zum Glauben gekommen sind an den allein wahren Gott. Das ist Phänomenales, was das Judentum nie zustande gebracht hat mit missionarischen Bemühungen. Nie. Zur Zeit des Römischen Reiches hatte das Judentum einen rechten Einfluss auf das Römische Reich. Und es gab manche, die vom Judentum stark angezogen wurden, von dem Gedanken, ein allein wahrer Gott. Viele waren unzufrieden mit dieser Vielgötterei der römisch-griechischen Religion und diese unmoralischen Götter, die überhaupt keine Grundlage für das Leben geben konnten. Und das zog es doch viele an. Aber was durch das Christentum geschehen ist, das ist schlicht phänomenal. Dass weltweit Millionen von Menschen so zum Glauben gekommen sind. Man denke, wenn ich sage Millionen, allein heute in China rechnet man mit etwa 60 Millionen bibeltreuen Christen. Ja. Nur in China. Und das heute. Jetzt muss man mal überlegen, wie viele Millionen im Verlauf der letzten 2000 Jahre aus allen möglichen Völkern zum Glauben gekommen sind. Also eben wie du sagst, mindestens eine Jahrzehnte später hätte er sehen müssen, wie diese Bewegung hingehalten hat. Und also mindestens so lange, wie er gelebt hat, hätte er das erkennen müssen. Aber jetzt heute, sogar nach 2000 Jahren, da wäre das ganz eindrücklich gewesen. Er erwähnt dann da zwei Fälle von Volksverführern. Dieser Teudas im Vers 36. Möglicherweise war er ein falscher Messias. Er sagte, dass er selbst etwas sei. Aber diese Bewegung ist zusammengebrochen. Das war so ungefähr um 6 nach Christus. Und dann auch dieser Aufstand unter Judas, den Galiläer. Das war um 6 nach Christus. Das war ein massiver Aufstand gegen die Römer. Und der wurde brutal niedergeschlagen. Etwa 2000 Juden wurden gekreuzigt von den Römern in Sepphoris. Das ist in Galiläa. Eine Straße entlang, 2000 Juden gekreuzigt. Und das Beeindruckende, Sepphoris ist eine Nachbarstadt von Nazareth. Ist heute wieder ausgegraben worden. Also das heißt, das war eine Stadt, mit der der Herr Jesus in Kontakt war, in seiner Jugend. Und das war sicher einer der ersten Kontakte mit der Grausamkeit der Kreuzigung. Und er wusste, das wird einmal mein Teil sein. So eine Hintergrundinformation, die doch einiges uns zu sagen hat. Die Sepphoris war übrigens eine sehr weltoffene Stadt. Der Jesus kam, also erlebte den größten Teil seines Lebens und seiner Jugend in einer Umgebung, die sehr weltoffen war. Ist auch erstaunlich. Warum hat Gott es nicht so geführt, dass er irgendwo in einem kleinen Dorf, abseits von allem, nein, in Nazareth, da wo eben auch dieser schreckliche Aufstand, oder vielmehr diese brutale Niederschlagung dieses Aufstandes von Judas dem Galiläer stattfand. Aber eben ist alles untergegangen und hat keinen Bestand gehabt. Es war klar, das war nicht von Gott. Interessant, jetzt heute nach 2000 Jahren kann man übrigens sagen, im Judentum sind in dieser Zeit etwa 40 falsche Messiasse aufgestanden, die an verschiedenen Orten, die gesagt haben, ich bin der Messias, haben manche verführt. Und dann gibt es vor allem zwei, die einen ganz gewaltigen Einfluss hatten. Weiß jemand, welches die wichtigsten falschen Messiasse waren?
Bar Kochba.
Und welche Zeit war das?
Ich habe es vergessen, wir hatten ja letztens noch davon gesprochen.
132 bis 135 nach Christus. Ja, er hat also... Der Staat Israel wurde im Jahr 70 zusammengeschlagen von den Römern. Und dann haben die Juden wieder Kräfte gesammelt und haben eine Revolte gestartet gegen die Römer. Und die haben sogar Jerusalem zurückgeholt. Und es wollten sogar beginnen, den Tempel wieder aufzubauen. Und Bar Kochba bezeichnet sich als Messias. Und einer der größten Rabbiner im Talmud, Rabbi Akiba, hat ihn als Messias verkündigt. Und dann wurde dieser Aufstand brutal von den Römern niedergeschlagen. Es gab über 500.000 Tote unter den Juden. Und unter den Folgen, an den Folgen des Krieges, Hungersnot und Seuchen starben nochmals etwa so viele. Also Fazit, über 1 Million Tote wegen dem falschen Messias. Hätte man den wahren Messias angenommen, das wäre nie geschehen. Und der zweite falsche Messias, der auch große Teile des Judentums verführen konnte, das war Shabbatai Zvi um 1630 herum. Und er hat also einen riesen Einfluss gehabt. Wenn er Reden hielt, die Leute wurden elektrisiert. Frauen begannen in Zungen zu reden und so. Es war so eine Volkshysterie, so ähnlich wie auch unter Hitler. Und dann haben die Moslem ihn geschnappt und er musste zum Islam übertreten und dann krachte alles zusammen. Aber der größte falsche Messias, der wird eben noch kommen. Der Antichrist. Der wird ja alles, was vorher war, in den Schatten stellen. Aber eben, das zeigt so, wie viele falsche Messias gekommen sind und alles ist untergegangen. Keiner dieser falschen Messias im Judentum hat eine Bewegung hingebracht, die irgendwie Bestand gehabt hätte. Also für einen Juden muss das auch eindrücklich sein. Der Einzige, der wirklich sagt, ich bin der Messias, und er konnte sogar durch erfüllte Prophetie belegen, über 300 erfüllte Prophezeiungen, und diese Bewegung hat hingehalten, schon 2000 Jahre, trotz ärgster Verfolgung, und diese Botschaft ist in der ganzen Welt geglaubt worden, von vielen.
Bitte, in welcher Zeit waren die 40 Messiasse, die Sie erwähnten?
In den letzten 2000 Jahren. Also verteilt über die ganze, über die Jahrhunderte hinweg. Etwa 40 Jahre oder über 40 Jahre. Und ich war gerade letzte Woche in Israel. Da sieht man manchmal Spruchbände an den Häusern aufgehängt. Auf Hebräisch: Bereite dich für das Kommen des Messias. Also eine unwahrscheinliche Messias-Erwartung da. Aber eben, wenn man nicht den wahren Messias akzeptiert, dann ist man offen für die Verführung. Und so war es. Also, Gamaliel, großer Rabbi, humanistischer Prägung, würde man heute sagen, sieht vieles recht gut und interessant, aber keine Bekehrung. Auch das ist tragisch. Also sowohl diejenigen, die verrückt werden, als auch die, die gelassen sein können, gehen alle verloren, wenn sie nicht den Herrn Jesus als Erlöser annehmen. Aber es hat einen Vorteil bei denen, die so aggressiv reagieren. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einem Juden. Er hat sich quasi mir so angehängt. Ausfragen, so. Und dann hat er mir erzählt, ich bin in einer ganz religiösen Schule groß geworden, aufgezogen worden. Und wenn zum Beispiel ein Kind an die Tafel schrieb, sagen wir 30. April, dann wurde Lea wütend. Wie kannst du einen Kalender brauchen, der von ihm spricht? Er sollte eigentlich den jüdischen Kalender verwenden, ja, nicht gegen den christlichen Kalender. Und die Kinder verstanden nie, warum. Er spricht immer von ihm. Und er sagte nie, wer. Und also er nahm nicht mal den Namen in den Mund. Und er sagt, das hat mich irgendwie darauf gebracht, die wollen mir etwas vorenthalten. Und dadurch hat er sich begonnen, für das Christentum zu interessieren. Und dann hat er mich ausgefragt und so. Wirklich jemand, der ganz offen ist. Aber eben gerade durch die übermäßige, aggressive Ablehnung von dem Herrn Jesus, das hat bei ihm gerade das Interesse am Evangelium geweckt. Und was dieser gemäßigte Gamaliel betrifft, ich habe einer jüdischen Bibliothek ein Buch in die Hände genommen, das zeigt, wie man als Jude reagieren muss, wenn Christen mit messianischer Prophetie kommen. Und dann wurde zum Schluss gesagt dort, man darf ja nicht aggressiv werden. Man muss sich also zusammenreißen, weil das wird der Christ gerade als Argument brauchen, deine Unruhe, um zu sagen, siehst du, du bist im Fehler. Also ja, ruhig bleiben, sei ein Gamaliel. Ja, gut, und so hat der Herr diese Reaktion von Gamaliel benutzt, damit diese Jünger den Dienst am Evangelium weiter tun konnten. Sie wurden zwar noch geschlagen, aber das hat keinen Einfluss gehabt. Vers 42, jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also als den Messias. Jetzt können wir weiterlesen. Ja, oder ist noch eine Frage?
Der 41. Vers, da kriegen sie einmal Sänge in dem 40. Vers und im 41. da steht dann, voll Freude gingen sie hinweg, dass sie gewürdigt waren, eben für diesen Namen, diese Schmach zu tragen. Voll Freude. Schönes Zeugnis.
Jawohl, eindrücklich. Nicht, dass sie Freude gehabt hätten an den Schlägen, sondern eben Freude für diesen Namen, dazustehen, genau.
Sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen.
Jawohl, das ist das Prinzip. Roland liest uns weiter. Kapitel 6.
Das Ganze?
Sagen wir Verse 1 bis 7.
In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. So sehet euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, welche sie vor die Apostel stellten. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam.
Jawohl, danke. Also, wir hatten eine erste Schwierigkeit in der Versammlung Gottes in Kapitel 5 mit Ananias und Sapphira. Und hier die zweite. Was ist das Problem?
Bedienung der Tische.
Die griechischen Juden.
Gab's Probleme.
Jawohl. Also im sozialen Bereich gab es Probleme. Und jemand hat schon gesagt, zwischen wem?
Die griechischen Juden.
Die Hellenisten. Wer erklärt da in der Fußnote, sind griechische Juden und die Hebräer, was sind denn das?
Jüdische Juden.
Wie?
Jüdische Juden.
Oder Inlandjuden. Oder kannst du sagen, hebräisch bzw. aramäisch sprechende Juden. Jawohl. Also, das Eigentümliche ist, es ging also um ein Problem bei dem Austeilen für die Witwen, dass sie versorgt wurden. Aber auffällig ist, dass ausgerechnet da ein Problem zwischen Hellenisten und Hebräern besteht. Das zeigt also, es ist nicht ein Organisationsproblem als solches, sondern das Problem liegt viel tiefer.
Sind Hebräer immer Inlandsjuden?
Mindestens eben, es kann bedeuten Inlandjuden, es kann auch bedeuten hebräisch sprechende Juden. Weil du denkst wahrscheinlich an Paulus, dass er sagt, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Das würde hinweisen, weil er ja aus der Diaspora stammte, also aus dem Ausland, aus der Zerstreuung in der Türkei, dass also seine Eltern hebräisch oder aramäisch sprechen konnten. Also es waren Leute, die am Ball blieben, obwohl sie im Ausland wohnten. Und auch was die Hellenisten anbetrifft, das kann bedeuten, solche, die vom Ausland her gekommen sind, oder wenigstens ihre Eltern, also dass sie noch unter einem starken ausländischen Einfluss standen. Beeinflusst stark von der hellenistischen, eben von der griechischen Kultur. Man darf das also nicht verwechseln, wenn hier steht von den Hellenisten, mit dem, was in Römer 1, Vers 16 steht, wo es heißt, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das ist nicht der Hellenist, sondern das ist der Grieche dort. Und der Ausdruck Grieche im Neuen Testament bezeichnet welche Leute? Nicht ganz, nein. Die Bürger des Römischen Reiches. Sowohl die Griechisch sprachen im oströmischen Teil, die Sprachgrenze ging so durch Sizilien durch. Kann man sich gut so vorstellen. Aber es bezeichnete auch die Lateinisch sprechenden im Westen. Übrigens konnte man sowieso praktisch überall Griechisch sprechen, außer in Spanien. Aber sonst kann man überall mit Griechisch durch. Man muss sogar denken, der Römerbrief, in welcher Sprache wurde er geschrieben nach Rom? Der Römerbrief von Paulus.
Griechisch.
Das war aber Zweitsprache. Das wäre also wie wenn Paulus nach Lickeringen einen englischen Brief schreiben würde. Das so, muss ich das vorstellen. Aber das war so sehr an die griechische Sprache gewöhnt, praktisch überall. Und darum der Ausdruck Grieche bezeichnet römische Bürger. Aber Hellenisten, das sind also griechisch sprechende und von der griechischen Kultur beeinflusste Juden, während die Hebräer eben aramäisch, hebräisch sprechende, hauptsächlich Inlandjuden waren.
Aber das Wort ist doch im Grundtext dasselbe.
Nein.
Grieche und Hellene.
Nein. Nein, nein, ist ein anderes Wort. Ja. Wie?
Also ich finde, dass in Hellenisch statt in Griechisch.
Ja, aber ich meine jetzt das Wort, das hier gebraucht wird in Apostelgeschichte 6, das Wort Hellenistern. Kontrolliere schnell. In Römer 1, Vers 16. Es ist ein ähnlich klingendes Wort, aber es ist nicht genau das gleiche. Es ist der Hellene im Römer und da ist es der Hellenist. Also zwei verschiedene Gruppen von Juden. Es geht also nicht um Heiden und oder also Nationen und Juden. Und da gibt es Probleme. Und wir können das sehr gut verstehen, warum die schon so früh miteinander Probleme hatten. Warum? Wohl? Also nicht nur nicht aus Organisationsgründen wirklich, sondern ja. Wie waren denn eher die Hellenisten eingestellt?
Vielleicht offener oder freier?
Ja klar. Und die Hebräer waren viel neigten zur Strenge, waren viel konservativer. Hellenisten waren eher progressiv. Die Hebräer pflegten eher, was sie hatten. Die Hellenisten waren eher fortschreitend nach Neuem.
Suchen Weisheit.
Philosophen.
Ja, oder offener für Philosophie, genau. Aber es waren also zwei Tendenzen, die beide ihre Gefahren hatten und die sich gegenseitig schlecht ertragen. Eine Stelle aus Prediger. Vers 15. Bis 18. Reinhold, liest du vor?
Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gesetzloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht. Und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich verderben? Sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem Fest hältst. Und auch von jenem deine Hand nicht abziehst. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem Allem.
Ist noch die Fußnote, was da 10, bei dem Allem?
Da heißt es, das heißt den beiden Extremen und ihren Folgen.
Jawohl. Das ist eine ganz komische Stelle, nicht? Eigentümlich. Sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gesetzlos. Ja, ist das irgendwie... Spricht das Wort für den Relativismus, dass alles relativ ist, nicht so drauf ankommt. Wir haben dann auch den Gegensatz zwischen zwei Personen. Zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Und dann, was ist aber die Lösung? Im Vers 18. Wer entgeht dem Extrem des Gerechten und dem Extrem des Gesetzlosen?
Gottesfürchtige entgeht dem Allen.
Ja, das ist der Schlüssel. Er sagt nicht, der Gerechte entgeht dem Allen. Er sagt, der Gottesfürchtige. Also der Ausdruck, der Gerechte, ist hier in einem schlechten Sinn gebraucht. Das ist der übermäßig Gerechte, der überspitzt ist, der über das Wort Gottes hinausgeht und die Schlinge enger zieht als das Wort Gottes. Und der Gesetzlose ist der, der alles breiter macht als das Wort Gottes. Und beides bringt Probleme, beides sei nicht allzu gerecht, warum willst du dich verderben? Sei nicht allzu gesetzlos, warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Und dann haben wir wieder Sünde zum Tode. Und er sagt, aber der Gottesfürchtige, der entgeht diesen Extremen. Und wir können sagen, dass die eine Gefahr, allzu gerecht, das sind die Hebräer, allzu gesetzlos, das sind die Hellenisten. Und beides ist gefährlich. Der Gesetzlose ist klar, ist oberflächlich, geht über das Wort Gottes hinweg und Gott kann dem nicht einfach so zusehen. Aber auch der übermäßig Gerechte, der weitere Gesetze auflegt, natürlich, er sagt, das ist das Wort Gottes, was er meint, aber eigentlich ist es seine Auslegung, die über das Wort Gottes hinausgeht. Und so macht er Gesetze. Und immer wenn wir als Menschen Gesetze machen, dann führt das dazu, dass wir entweder die Gesetze brechen oder die Gesetze brechen uns. Das ist eine ganz harte Erfahrung. Das ist zerstörerisch. Und es gibt nur einen Weg, das ist der Gottesfürchtige. Der Ehrfurcht hat vor Gott und seinem Wort. Nichts hinzufügt und nichts davon wegnimmt. Und der entgeht den beiden Extremen und ihren Folgen. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. So hat es Luther ausgedrückt.
Wie Hiob.
Wie?
Hiob in seiner Gerechtigkeit.
Ja, er schlug dann über die Schnur. Oder wie meinst du?
Nicht. Er war ja fromm und gottesfürchtig.
Ja?
Das war der Anfang.
So meinst du, wegen dem, ja. Der Gottesfürchtige.
Genau.
Jawohl, jawohl, genau.
Ein gutes Beispiel finden wir ja auch in Apostelgeschichte 15 für diese Gesetzlichkeit.
Ja?
Die von den Hellenisten, nicht von den Hellenisten, von den Hebräern gefordert wurde. Wo dieses gottesfürchtige Urteil kam von diesen Brüdern, es deuchte uns nicht mehr aufzuerlegen als diese Dinge.
Jawohl, und die Folge davon war von der wahren Lehre, das war dann Freude, Trost. Und so weiter. 5 Ergebnisse findet man dort. Positive Ergebnisse. Jawohl. Aber eben, wir haben dauernd Tendenz, entweder hellenistisch zu sein oder hebräisch zu sein. Und wir müssen uns immer wieder bemühen, das Gleichgewicht des Wortes Gottes zu finden. Der Herr Jesus sagt in Sprüche 8, er die Weisheit, ich wandle... Weiß niemand, wie der Vers heißt, auswendig. Ich wandle inmitten. Wir können das aufschlagen. Ein wunderbarer Vers. Sprüche 8, Vers 20. Marcel, liest du? Hast du's?
Ich wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit, mitten auf den Steigen des Rechts.
Jawohl, wunderbar. Mitten auf den Steigen des Rechts. Der Herr war auf dem richtigen, schmalen Weg. Und er sagt aber mitten. Man kann nämlich auf dem Weg sein, aber rechts. Man kann auf dem Weg sein, aber links. Also noch nicht abgewehrt vom Weg. Man kann dann auch rechts abweichen, man kann links abweichen. Und dann, wenn man die anderen beurteilt, dann ist es sehr problematisch, wenn man nicht bewusst sich im Klaren ist, wo man selbst steht. Wenn ich nämlich nach rechts abweiche, dann ist für mich sowohl der auf dem Weg rechts ist, ist für mich ein linker Typ, als auch der mitten ist, als auch der eben schon links steht auf dem Weg und dann natürlich schon am allermeisten derjenige, der schon links abgewichen ist. Also die Beurteilung des anderen hängt immer von meinem persönlichen Standpunkt ab. Und wir müssen uns immer wieder neu orientieren an dem Herrn Jesus, der wirklich mitten auf den Steigen des Rechts gewandelt ist. Und in Jesaja 30 heißt es, wenn ihr nach rechts oder nach links abweichet, so werdet ihr... wirst du eine Stimme hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Jesaja 30, Vers 22, glaube ich. Geht das schnell an, für diejenigen, die Notizen machen. Jesaja 30, Vers 21. Das ist die Güte des Herrn. Er ruft dann von hinten, dies ist der Weg, wandelt darauf. Und wir sehen aber, wie die Apostel das Problem gelöst haben. Sie haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen, Also es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt die sozialen Aspekte, dass wir das machen. Wir möchten das anderen überlassen. Wir sehen unsere Hauptaufgabe als Apostel beim Verkündigen des Wortes. Und da ist nämlich auch der Schlüssel, um diese Konflikte zwischen Hebräern und Hellenisten zu lösen. Immer wieder neu das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen und das Wort Gottes studieren, um diesen Weg mitten auf den Steigen des Rechts zu finden. Und dann wurde aber der soziale Aspekt, der eben auch wichtig ist in der Versammlung Gottes, wurde dann diesen 7 Diakonen übergeben. Und einer davon werden wir, nein, zwei davon werden wir ganz besonders kennenlernen. Welche? Aus diesen 7? Stephanus und
Philippus.
Nachher Philippus, genau. Und was waren ihre Kennzeichen?
Sie waren voll Heiligen Geistes.
Und in ihrem Dienst, was so über sie gesagt wird?
Voll Gnade und Kraft.
Jawohl. Und offensive Verkündiger des Evangeliums. Also, sie sahen den sozialen Aspekt, die Wichtigkeit davon, aber das war nicht so, dass sie nur noch das sahen, sondern Offensive im Evangelium, das hat sie gekennzeichnet. Gut, ich meine, unter uns ist das eigentlich nicht so das Problem, dass wir die Gefahr haben, nur noch das Soziale zu sehen und das Evangelium zu vergessen. Also wegen dem Sozialen. Aber es gibt andere, vor allem in Kirchen, wo das Evangelium weggetan worden ist, relativiert worden ist, dass dann das Soziale gewissermaßen noch alles ist. Aber ich meine, unter uns müssen wir ja weniger betonen, wir müssen aufpassen, dass das Soziale nicht zu wichtig wird. Wahrscheinlich hat das zu wenig, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher zu wenig Platz. Und das ist ein wichtiger Aspekt, das Soziale. Aber die Hauptsache, das Zentrum darf nie vergessen werden. Das ist das Wort Gottes. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. Vers 2 und dann Vers 4. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Gebet und Gottes Wort, das sind diese Hilfsmittel, damit wir immer wieder neu uns korrigieren zur Mitte hin und damit wir uns gegenseitig ertragen können, trotz unseren hellenistischen und hebräischen Tendenzen. Und mir hat einmal eine Schwester gefragt am Telefon, was denkst du, bist du eher ein Hellenist oder eher ein Hebräer?
Beides.
Gut, ich habe dann keine Antwort gegeben, so direkt. Ich meine, es ist sowieso problematisch. Erstens mal ist man doch ständig in Entwicklung. Und dann kann es sogar sein, dass man manchmal auf gewissen Gebieten eher die Tendenz hat da und auf anderen Gebieten gleichzeitig eher die Tendenz da. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu an Gottes Wort eben orientieren, kontrollieren und selbst in Frage stellen, damit wir immer wieder uns neu auf die Mitte, die der Herr Jesus uns vorgelebt hat, zurückorientieren.
Wir noch eine? Dem Josua dringen geraten, weiche nicht ab zur linken und zur rechten.
Ja, immer wieder kommt das. Kann das mal in der Konkordanz nachsehen. Ganz viele Stellen. Und für mich eine ganz besonders schöne Stelle in 1. Samuel, was war das? 6. Ich will nur die Stelle angeben, weil wir jetzt die Zeit schon überschritten haben. Aber dort mussten zwei Kühe einen Wagen ziehen, zwei junge Kühe mit der Bundeslade darauf, aus dem Gazastreifen. Und man dachte, wenn die auf dem Weg bleiben, dann steckt Gott hinter dieser ganzen Sache, was da vorher geschehen war. Und effektiv, die wichen nicht zur Rechten noch zur Linken. Das ist 1. Samuel 6, Vers... Was ist es?
12.
Ja. Jawohl. Das ist für mich ein besonderer Trost. Wenn Gott schon Kühe bewahren kann, dass sie nicht nach links und nach rechts abweichen, dann kann er auch Erlöste. Sonst noch etwas?
Ich wollte noch fragen, den Nikolaus hier, findet man den auch in Offenbarung 2 wieder? Bei den Nikolaiten?
Nein, das muss ein anderer sein. Aber man hat kirchengeschichtlich keine Anhaltspunkte über diese Nikolaiten. Es ist also schwierig, das von der Kirchengeschichte her zu identifizieren. Wer das, dieser Nikolaus, der diese falsche Bewegung angeführt hat, war. Noch etwas? Wollen wir noch beten zum Schluss?